Meine ich, wenn ihr so früh in den Gottesdienst kommt, ob ihr da so ganz bewusst wahrnehmt, dass da hier die Jahreslosung an der Wand hängt. Mal ohne hinzugucken, wer kann die jetzt aus dem Kopf noch sagen? Also lesen kann sie jeder, ne? Wir sollen also eine Jahreslosung, das ist ja, wie gesagt, eigentlich so ein Bibelschnipsel, der uns ein bisschen durchs Jahr begleiten soll, ne, uns Mut machen soll, wenn es mal schwieriger wird und uns helfen soll, so den Blick auf Jesus zu richten, zu behalten, ja, wenn man sich merken kann. Ja, deswegen ist er auch recht kurz. Allerdings ist das ja nur so ein Teil von dem Vers, der hier an der Wand hängt, ja, nur ein Ausschnitt. Ja, Johannes 6, Vers 37 steht er ja. Und auch dieser Vers, aus dem dieser Satz ist, ist ja nur ein Teil der Gesamtaussage von dem, was Jesus seinen Nachfolgern eigentlich wirklich sagen will. Und da muss man sich natürlich mal fragen, ja, also dieser kurze Satz, den man dann so mit sich haben kann, ob das wirklich also die ganze Aussage ist. Muss man mal prüfen dann. Ich möchte mit euch heute mal über das Thema, worauf es ankommt, sprechen. Zumindest die Überschrift, die ich über die Predigt heute gestellt habe. Ich habe mal was mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt. Erkennt ihr, was das ist? Ja? Wie viel ist der wert? 10 €, stimmt's? Und jetzt? Es sind nur 5 €. Man muss manchmal das Ganze im Blick behalten, oder? Dass man den richtigen Wert erkennt. So ist es also manchmal auch mit unseren biblischen Aussagen, mit denen wir manchmal so umgehen. Ja, wir pflücken uns da manchmal so wohlklingende und wohltuende Teile raus. Ja, und ihr kennt solche Beispiele bestimmt auch von irgendwelchen Segenssprüchen, von der Jahreslosung, wie gesagt, oder von irgendwelchen Glückwunschkarten. Und ich habe mal so einen Satz mitgebracht, ob der euch gefällt. Und der Gott, wo ist es hier? Und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Ist das ein schöner Satz, eine schöne Aussage? Ja, die nehmen wir gern mit. Ja, das spricht uns an, das spricht uns was zu, das ist schön. Und das begleitet uns gern. Aber wisst ihr, das ist gar nicht die ganze Wahrheit. Das ist bloß der zweite Teil eines Verses, einer biblischen Aussage. Und so, wenn wir uns gesunde Lehrer machen wollen, dann müssen wir mal gucken, ja, wie ist denn das eigentlich im Gesamten gesehen? Und so heißt der ganze Vers eigentlich, im Übrigen, Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermuntern, seid eines Sinnes, haltet Frieden. Und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Das ist schon ein bisschen umfangreicher, oder? Wir sehen hier schon im Satzanfang, im Übrigen, Brüder, das ist also nach der Elberfelder Übersetzung, manche Übersetzungen fangen einfach mit und an, da kann man schon erkennen, dass auch dieser gesamte Satz, dieser gesamte Vers und die darin enthaltene Aussage von Paulus ja nicht für sich alleine steht. Ja, Paulus zieht mit diesem Satz, mit dieser Aussage einen Schlussstrich unter die ganzen Ausführungen, die er da im Vorfeld sagen musste. Wie gesagt, Kapitel 13, er hat sich da also schon 12,5 Kapitel Zeit gegeben, mit den Korinthern ein paar Sachen zu klären, ja, bevor er zu diesem Satz kommt. Und das waren keine angenehmen Themen. Das muss man sagen, wer den 2. Korintherbrief kennt, das waren also keine angenehmen Themen, die Paulus da also besprechen musste. Es ging da um falsche und gemeindezerstörende Verhaltensweisen, Streitigkeiten untereinander und die Gründe dafür, ja, sogar Anfeindungen und Respektlosigkeiten ihm selbst gegenüber musste er ansprechen. Alles also auch Worte mit Konfliktpotenzial im 2. Korinther, vor diesem Satz. Aber Paulus scheut das nicht, ja, das anzusprechen, denn es ist nötig, auch darüber zu sprechen, das zu klären. Und wen das jetzt überrascht, dass solche Dinge in der Gemeinde vorkommen, der hat, glaube ich, noch nicht viel Gemeindeleben erlebt, ja, und mitgemacht. Gemeinde ist damals und heute kein konfliktfreier Raum. Ja, das wäre eine Idealvorstellung. Also Gemeinde ist kein konfliktfreier Raum. Das muss auch gar nicht sein. Ja, sondern die Frage ist vielmehr, wie Gemeinde mit diesen Konflikten umgeht, die da sind. Ja, das ist das Anliegen von Paulus. Er möchte gern vermitteln, auch mit diesem Satz, mit dieser Aussage, dass wir durch den Geist Gottes befähigt sind, Konflikte in Liebe und im Frieden zu klären. Das ist eigentlich sein Anliegen. Nun möchte er mit diesem Satz zum Schluss seines Briefes kommen, das ist also der Eingangssatz für den Schlussteil, und ihn mit einer wichtigen und generellen Aussage abrunden. Das heißt für uns, dass Paulus hier etwas ganz Allgemeingültiges für unser Leben als Jünger Jesu und das Leben miteinander in der Gemeinde formuliert. Ganz unabhängig davon, welche Fragen und Probleme, Streitpunkte uns als Gemeinde beschäftigen, wie das miteinander zurzeit läuft, ob es wunderbar ist, wie man sich es kaum besser vorstellen könnte, oder eben auch schwierig mit zu klärenden Streitfragen. Das, was Paulus uns in diesem Satz mitgibt, das gilt immer. Und zum einen spricht er aus der von ihm empfangenen Offenbarung eine Verheißung zu. Ja, die haben wir gelesen, ganz am Anfang, diese Verheißung, die der Herr seiner Gemeinde bis heute gibt. Und wir dürfen sie, wie die Korinther damals, auch in Anspruch nehmen. Ja, der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Das ist eine Verheißung, ja, die Paulus uns aus seiner Offenbarung mitgibt. Die dürfen wir in Anspruch nehmen. Aber er nennt auch die Bedingungen dafür, damit diese Verheißung Realität wird. Das geschieht nicht einfach so, sondern es gibt Bedingungen. Gott möchte Gemeinschaft mit uns, mit seiner Gemeinde, mit jedem Einzelnen. Das steht außer Frage. Das sagt uns das Wort Gottes an ganz vielen Stellen und er ist bereit, seine Gegenwart zu schenken, wenn wir uns danach sehen, wenn wir das wollen, wenn wir unser ganzes Leben auf diese Verheißung ausrichten. Das ist ja immer dieses Ding, also Gott spricht Verheißungen zu und erwartet, dass wir unser Leben auf diese Verheißung ausrichten. Auf etwas, was wir noch nicht sehen, von dem wir aber glauben, dass es auf jeden Fall kommen wird. Und damit das geschehen wird, koppelt Gott in den allermeisten Fällen Bedingungen an diese Verheißung. So wie hier. In allen gängigen Übersetzungen, ich habe also mehrere nachgeschaut, da verbinden sich der erste und der zweite Teil des Verses, den wir vor uns haben, mit und oder dann. Und das kann nur eins bedeuten. Die versprochene Gegenwart Gottes werden wir nur dann erleben, wenn wir unser Leben danach ausrichten, ihm gemäß zu leben. Da könnte jetzt die Frage auftauchen, gibt Gott denn seine Liebe und seinen Frieden nicht vorbehaltlos? Doch, das macht er. Sein Wort sagt uns immer wieder, dass Gott geben will. Gott ist bereit zu geben. Das ist überhaupt nicht die Frage. Die Frage ist vielmehr, wollen wir denn nehmen? Wollen wir es auch nehmen, das, was Gott gibt? Wir sind nämlich durch unser Wollen, unser Verhalten in der Lage, Gottes Gaben zu dämpfen. Wir kennen das von der Gabe des Heiligen Geistes, ja, wo Paulus das ganz deutlich schreibt. Ja, Gott möchte uns den Heiligen Geist ja ganz vorbehaltlos geben. Und doch ermahnt uns Paulus im 1. Thessalonicher 5, den Geist dämpft nicht oder löscht nicht aus. Das ist mal so ein Beispiel. So können wir offensichtlich auch die Gegenwart unseres Gottes ausbremsen, wenn wir nicht bereit sind, ihm gemäß zu leben und uns von ihm prägen zu lassen. Der Gott der Liebe kann keine Gemeinschaft haben mit Menschen, die in ihrem Herzen noch Verachtung, Überheblichkeit oder Ausgrenzung empfinden. Das ist nicht ihm gemäß. Das entspricht nicht seiner Gegenwart. Wie soll der Gott des Friedens Gemeinschaft haben mit Menschen, die nicht bereit sind, Frieden zu leben und zu stiften? Da passt was nicht. Und deshalb nennt uns Paulus 5 Voraussetzungen, die Gott den Weg zur Gemeinschaft in unserem Herzen und in unserer Mitte frei machen. Und wenn wir diese beachten und leben, dann werden wir die Erfüllung der Verheißung, die Gott uns gibt, erleben können. Interessant ist, dass diese Bedingungen, ja, und wir wollen jetzt das nicht mit einer Liste verwechseln, ja, das ist ein bisschen deutsch, da zählt Paulus was auf und machen gleich eine Liste draus. Ja, Paulus verwendet das immer ganz beliebig, auch an anderen Stellen. Aber diese Bedingungen, die er nennt, haben etwas mit unserem Wollen zu tun. Ja, mit unserem sich daraus resultierenden Verhalten auch. Gott spricht uns etwas zu, was wir gerne empfangen wollen. Wir wollen ja gerne die Gegenwart und die Liebe Gottes erfahren. Das wollen wir ja gerne. Ja, und die erwartete Reaktion auf diese Verheißung ist, unsere Sicht und unser Verhalten zu ändern. Das ist ja mit Hilfe des Heiligen Geistes. Wer dazu nicht bereit ist, in dessen Leben kommt die zugesagte Verheißung nicht herein. Das ist so, als wenn ich jemanden eine Freude machen möchte, ja, ich sage, Mensch, ich bestelle bei Amazon irgendwas, ja, großes Geschenk und schicke dem das zu. So, und dann kommt der Amazon-Fahrer und klopft und klingelt und du bist im Haus und machst aber nicht auf, weil du sagst, das nehme ich nicht. So ist das auch. Gott bietet uns was an, sagt, ich möchte gern Gemeinschaft mit dir haben, mit euch haben, aber es sind eben Dinge nötig, damit das auch geschieht, die Tür aufmachen oder so. Ne? Und so nennt uns Paulus fünf Imperative hier. Imperative sind ja Aufforderung, etwas zu tun. Ja, das ist ein grammatischer Begriff, die Befehlsform. Und daran merkt man schon, dass diese Dinge, die Paulus hier aufzählt, kein nice-to-have ist, also nicht etwas, was na, schön, wenn man es hat, sondern es ist ein must-to-have. Man muss das haben. Kann man das sehen? Ja. Man muss das haben. Es ist nötig. Und drei dieser Aufforderungen, dieser Imperative sind aktiv. Ja, sie fordern uns auf, etwas zu tun. Ich muss also in die Spur, ich muss etwas investieren, ich muss etwas anschieben, etwas verändern. Ja, nämlich dieses, freut euch, seid eines Sinnes und haltet Frieden. Die zwei anderen Aufforderungen sind passiv. Ja, und etwas in meinem Leben zuzulassen, mich einem Prozess auszusetzen. Ja, lasst euch zurechtbringen. Lasst euch ermuntern. Und nicht ohne Grund steht dieses Freut euch an erster Stelle. Wir haben ja schon gesehen, dass die Situation, aus der heraus der Brief von Paulus geschrieben wurde, alles andere als fröhlich war. Im Gegenteil, da mussten ganz offene Worte gesprochen werden, Probleme benannt, Verhaltensmuster korrigiert werden. Und da besteht schon die Gefahr, dass die Beziehungen untereinander darunter leiden. Ja, dass da sogar die Gefahr besteht, ja, dass sie in Frage gestellt werden. Wer bist denn du, dass du mir sowas sagst? Ne? Kennt ihr vielleicht. Leider geschieht das in so einem Fall viel zu häufig. Ja, die Strategie, etwas zu vermeiden, besteht im Freut euch. Ja, dass Beziehungen auch unter einer Korrektur leiden. Und das gilt zuerst einmal für unser ganz persönliches Empfinden und Befinden. Diese Aufforderung, freut euch, ja, freut dich erstmal, gilt völlig unabhängig von den Umständen, in denen wir zurzeit gerade stehen. Sie entspricht einer Grundsatzentscheidung. Ich will mich freuen an meinem Herrn. Wir haben doch jeden Grund dazu. Wir sind durch die Liebe Jesus, der sich selbst für uns in den Tod gab, gerettet. Unsere Zukunft ist gesichert, die steht überhaupt nicht in Frage. Wir gehören zu Jesus, ja, komme da, was wolle. Und wenn uns da Menschen am Zeug flicken wollen, uns verleumden, angreifen, andere Meinungen haben, das stellt unsere Rettung und unser Leben in Christus überhaupt nicht in Frage. Nur wir selbst können uns das nehmen, ja, wenn wir uns davon beeinflussen lassen, indem wir nicht in dieser Freude leben. Ja, wenn wir diese Freude verlieren, dann heißt das auch, dass uns andere Dinge wichtiger sind, nämlich die, die auf uns einströmen, über die wir uns ärgern, ja, von denen wir uns die Freude am geschenkten Heil nehmen lassen. Das wäre doch schade. Gibt es etwas Wichtigeres als die Rettung, die wir durch Jesus erfahren haben? Ich denke, nein, oder? Gibt nichts Wichtigeres. Und dann darf die Freude an ihm doch auch für immer die Basis unseres Lebens sein. Die müssen wir uns doch nicht rauben lassen. Wenn wir uns danach sehnen, dass Gott bei uns ist, dann wollen wir ihn in Freude empfangen und dann wollen wir auch diese Freude miteinander erleben. Denn das gilt auch für das Miteinander in der Gemeinde. Paulus schreibt das ja an eine Gemeinde. Er schreibt das nicht an Einzelpersonen, sondern schreibt das ja an die Gemeinde in Korinth, die da miteinander Probleme hatten, ja, die verstritten waren, die sich übereinander geärgert haben. Und jetzt sagt er, freut euch. Freut euch miteinander, freut euch übereinander. Wir sind einander Geschenk von Gott. Ich weiß nicht, wer sich so wahrnimmt, wenn er in die Gemeinde kommt. Gott hat uns einander geschenkt. Er hat uns einander gegeben, um füreinander da zu sein, zur Hilfe, zur Ergänzung, ja, zur Freude. Und wer den Bruder oder die Schwester nicht schätzt und sich nicht an ihr oder an ihm freut, der lebt eigentlich in der Ablehnung des Geschenkes, das der Herr ihm machen möchte. Das ist manchmal schwierig zu verstehen, wenn ich mir in eine Gemeinde komme und den einen oder anderen sage, das ist jetzt ein Geschenk von Gott für mich. Das ist schön. Das ist eine Entscheidung auch, das so anzunehmen. Und ganz konkret wird es bei den beiden passiven Imperativen, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermuntern. Da wird es dann konkret. bei zurechtbringen, so wie es die Elberfelder Übersetzung sagt, kann man auch übersetzen, lasst euch vollkommen machen. Da merkt man schon ein bisschen die Absicht dahinter, ja, die Richtung, in die das geht. Ja, das erinnert ein bisschen an die Stelle im Epheser 4, wer die kennt, da stellt ja Paulus die Dienste in der Gemeinde vor, die dazu da sind, die Heiligen, also die Leute, die zu Christus gehören, zuzurüsten, zu entwickeln, weiterzubringen, ja, es möglich zu machen, in der Gemeinde durch Lehre, durch Jüngerschaft, durch Anteilnahme zu reifen, weiterzukommen, auf Jesus hinzuwachsen. Das ist kein Prozess, der einfach so passiert, dem muss man sich aussetzen. Ja, wir sollen in das Bild Jesu hineinwachsen, damit wir dieser Welt Jesus verkündigen können durch unser Leben. Und dazu ist die Gemeinde da, dafür sind wir einander da, damit wir diesen Dienst der anderen in Anspruch nehmen, dadurch zu reifen. Gott setzt dafür in die Gemeinde Berufungen und Autoritäten ein, ja, die da helfen sollen, die geistliche Entwicklung des Einzelnen zu fördern. Lest das mal durch, Epheser 4. Und dem darf man sich aussetzen. Paulus nennt es hier eben sogar als eine Voraussetzung für die Gegenwart Gottes. Ja, wir sind dadurch unsere gesellschaftliche Prägung ein bisschen geschädigt. Wir haben so ein Autoritätsproblem, unsere Geschichte. Wir haben vielleicht selber schlechte Erfahrungen gemacht und Rebellion ist eben doch zeitgemäß. Ne, das ist so. Aber Ein- und Unterordnung im Reich Gottes hat nichts mit Unterdrückung zu tun. Die da oben wollen jetzt irgendwas reindrücken oder so, habe ich auch in der Gemeinde schon gehört. Ne, das ist falsch. Sondern Ein- und Unterordnung in der Gemeinde hat etwas damit zu tun, einen Dienst in Anspruch zu nehmen, den Gott gesetzt hat und der meiner geistlichen Reifung dient. Das ist immer eine Frage, will ich das? Setze ich mich dem aus? Lasse ich das an mir geschehen, wenn mal jemand sagt, also das, was du da gerade machst, das ist jetzt nicht so toll? Ja, überleg dir das mal. Und sich dem auszusetzen, das zuzulassen, ebnet also Gott den Weg, sich unter uns zu offenbaren. So schreibt es Paulus hier. Eine weitere Voraussetzung in Paulus, den Willen zur Einheit. Seid eines Sinnes. Der Heilige Geist will uns zur Einheit führen. Das ist kein Geheimnis, das habt ihr bestimmt schon mal öfter gehört. Und es ist auch ganz normal, denn er ist ja einer in uns allen. Wer zu Christus kommt, empfängt seinen Heiligen Geist. Und es sind ja nicht viele kleine Heilige Geister ganz unterschiedlicher Art, sondern es ist derselbe Heilige Geist. Also wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, dann kommt das eine zusammen. Ja, dann sind wir Teile des einen. Und das ist das Verbindende. Wir sind alle aus dem einen gerettet, aus einem Leben der Verlorenheit heraus und ohne unser Zutun, nur aus Gnade. Wenn ich mich darüber freue und erfreue, dass das bei dem anderen ebenfalls so ist, das kann man ja, ich bin gerettet, du bist gerettet, das ist schön, ja, dann wird das Verbindende immer größer sein als das, was uns unterscheidet, weil das die Basis ist. Das ist das Fundament. Wir sind verbunden durch Jesus und durch seinen Heiligen Geist. Ja, das kommt vor, dass wir zu unterschiedlichen Dingen unterschiedliche Meinungen haben. Und die dürfen auch äußern, da dürfen auch drüber reden. Aber wir sind hier in der Gemeinde nicht im Wettkampf, wo nur der gewinnt, der seine Meinung durchsetzt. Manchmal kommt mir das so vor. Ja, ich habe eine Meinung und dann setze ich die durch, weil ich wichtig bin. Das muss in der Gemeinde gar nicht sein. Ja, weil der andere ist mir ja zur Ergänzung und zur Vielfalt gegeben. Und es ist kein Wettkampf. Es ist ein Zeichen der gegenseitigen Liebe, die Gott in uns hineingelegt hat, dass ich auch mal eine Entscheidung mittragen kann, die die Gemeinde nun getroffen hat, die ich vielleicht persönlich anders gesehen hätte, aber ich trage sie mit, um der anderen willen. Der Grund unserer Einheit ist die neue Identität in Christus. Die hat Jesus viel gekostet. Und die darf nicht in Frage gestellt werden durch einen Streit über vergängliche Dinge. Das ist also eine Entscheidung von jedem Einzelnen nötig. Ich will dem anderen dienen, ich will dem anderen helfen, ich will den anderen vorwärts bringen und diese Einheit leben. Und das gilt dann auch für diese Forderung, Frieden zu halten. Ups. Gott ist ja der Gott des Friedens, ja, das lesen wir, das wissen wir auch. Und wer einen Stil des Unfriedens lebt oder Unfrieden in Kauf nimmt, weil es ihm wichtiger ist, eine Auseinandersetzung zu gewinnen, der schlägt Gott die Tür vor der Nase zu. Das ist logisch. Ne? Und das wollen wir ja eigentlich nicht. Es ist ja wichtig, dass Gott sich in unserem Leben manifestiert. Und wisst ihr, dann müsst ihr auch mal über den Begriff Frieden nachdenken. Es gab da mal so ein Lied, glaube ich. Frieden ist ja nicht, wenn die Waffen schweigen. Frieden ist nicht, wenn die Waffen schweigen, sondern Frieden ist ja etwas viel Tieferes. Ja, also Frieden ist nicht, wenn wir alle Sachen so Oberfläche, sondern wir halten Ruhe, sondern Frieden hat ganz viel mit Versöhnung zu tun, mit Versöhnungsbereitschaft zu tun, mit einer inneren Haltung zum anderen. Ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. Es ist nicht so, ich muss mit dir, sondern ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. Das ist Frieden. Ja, etwas loslassen zu können, wo es nur um mich geht. Ja, einen Neuanfang, einen gemeinsamen Start, das ist Frieden. Und das ist möglich durch Gott, durch seinen Frieden, den wir empfangen haben, und durch seinen Geist, der uns dazu fähig macht. Und deshalb ist es hilfreich, dass Paulus uns dieses Geheimnis, diese fünf Imperative hier in diesem Vers nennt. Paulus stellt diese wichtige Aussage, diesen Satz, den wir gelesen haben, ans Ende seines Briefes. Es gab Spannungen, es gab Verwerfungen, sogar Verleumdungen in Korinth. All das wischt er nicht unter den Tisch oder unter den Teppich. Aber das Ziel der Gemeinde in Korinth und das Ziel von Paulus waren immer, dass die Gemeinde die Botschaft der Liebe Gottes in dieser Welt widerspiegelt. Das war ihr gemeinsames Ziel. Sie wollten gern bei allen Schwierigkeiten, die sie miteinander hatten und so, wollten sie gerne dieser Welt die Liebe Gottes durch ihr Gemeindeleben widerspiegeln. Auch indem die Gemeinde geheiligte Beziehung miteinander lebt und leben kann. Und wir brauchen auch heute, wir, diesen Hinweis auf unseren Beitrag, genauso wie die Leute in Korinth damals. Wir wünschen uns doch, dass wir hier eine Gemeinde sind, in der Menschen, die Gott nicht kennen, gerne kommen. Das wünschen wir uns, oder? Nickt da mal deutlich. Ich denke, wir sprechen das ja, ne? Und das wollen wir ja gern. Wir möchten gern ein Zeugnis in dieser Welt sein für die Liebe Christi. Ja, wir möchten eine Gemeinde sein, in der Gottes Gegenwart spürbar ist. Wir wünschen uns ja die Erfüllung dieser Verheißung. Menschen sollen hier reinkommen und merken, hier ist eine Atmosphäre, hier zeigt sich Gott. Aber wenn wir diese Dinge nicht beachten, die Paulus genannt hat, wird diese Gegenwart nicht möglich sein. Man kann diese Verheißungen, die wir gelesen haben, auch umkehren. Man kann sagen, wenn keine Freude da ist, keine Freude aneinander, keine Freude an meiner Rettung in Christus, dann wird Gott nicht bei uns sein. Wenn wir keine Zurechtbringung und keine Ermunterung zulassen, wird Gott seine Gegenwart nicht schenken. Wenn wir uneins sind und keinen Frieden halten, wird Gott nicht in unserer Mitte sein. So könnte man das ja auch sehen. Aber wir wünschen uns ja, dass Gott unter uns ist. Und deswegen wollen wir diese Punkte, diese Hinweise, diese Tipps, die Paulus hier gibt, gern beachten. Wir wollen es gern erleben, dass Gott sich unter uns offenbart. Menschen, die Gott nicht kennen, sollen überwältigt von seiner Gegenwart sein, von seiner übernatürlichen Atmosphäre unter uns hier. Sie kennen das nicht, sie brauchen uns, damit sie das erleben können. Und dem wollen wir uns zur Verfügung stellen. Wir wollen das erleben, diese Verheißung für uns und für andere. Dann lasst uns auf ihn hören. Amen.